Heavy Tuesday.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Heavy Tuesday bei Bonn FM.
Ja Freunde, und heute sind Katharina und ich nicht alleine hier, wir haben nämlich einen Gast, Chris Crusher ist sein Name, er spielt in der Bonner Band Fucking Angry. Die regelmäßig unser Programm hören oder auf unserer Website vorbeischauen, die wissen schon, der Mann war schon mal bei uns, ne? Ich glaube am 7.2., Freitag, da haben sie nämlich ihre letzte EP rausgebracht. Und heute wollen wir aber nicht über Fucking Angry sprechen, sondern über Chris, wie er hier in einem großen Teil in Bonn Do-It-Yourself-Punkrock-Konzerte veranstaltet. IQ-Shows heißt da seine Gruppe, sag ich mal. Seine Firma ist wahrscheinlich ein bisschen das falsche Wort, ne? Aber unter dem Namen veranstaltet er hier Konzerte und darüber werden wir gleich mit ihm quatschen.
Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Bei uns geht's jetzt erstmal weiter mit den Rogers. Über die haben wir letzte Woche gesprochen. Wir hören jetzt die Nachbarn von oben. Für euch an den Mikros heute
Marcel Rockmann,
genau. Und Katharina Pütz.
Die Nachbarn von oben sind das von den Rogers hier im Heavy Tuesday bei Bonn FM. Und wir haben es gerade schon angekündigt. Wir haben einen Gast heute hier, Chris Crusher, Bassist bei der Bonner Band Fucking Angry. Über die haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Heute wollen wir mal ein paar andere Themen anpacken. Und zwar, Chris, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, hi, freue mich wieder hier zu sein.
Ja, ein Stammgast. Demnächst machen wir eine Sendung zusammen.
Quasi.
Genau, aber du organisierst hier in Bonn Shows, Punkrock-Konzerte, Do-It-Yourself. Sag mal erstmal, was, wo, wie, wann, so die groben Fakten, damit man weiß, was ist hier los.
Genau, ich bin Teil einer Konzertgruppe, die nennt sich IQ-Shows. Wir sind Haupt im Kern sind wir zu dritt. Es gibt aber noch viele, viele Helfer, die drumherum auch was mal tun. Und wir machen Punk-Shows hauptsächlich im Bla auf der Bornheimer Straße. Und ja, am liebsten natürlich so in die Richtung Hardcore-Punk, weil das die Musik ist, die wir drei auch alle gerne hören. Aber alles andere ist natürlich auch willkommen aus diesem Genre. Also da gibt es mittlerweile unzählige Subgenres noch. Das will ich jetzt aber dem Hörer erstmal nicht alles aufbürden.
Wie lange macht er das schon?
Ein paar Jahre jetzt. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wir haben damals angefangen, weil wir einfach der Meinung waren, in Bonn gibt's zu wenig Angebot. Und von alleine passiert natürlich nichts, also muss man selber ran und was veranstalten. Und dann gab es immer auch genügend Bands, die auf Tour sind und noch einen Day Off haben vielleicht. Und die holen wir dann gerne ins Bla. Meistens an Tagen wie Sonntag oder Montag, was sehr unattraktiv ist für viele Konzertbesucher. Aber das sind genau die Tage, wo die Bands Hilfe brauchen und da springen wir ein.
Du sagst schon, manchmal muss man es einfach selber machen. Was sind so Schwierigkeiten, die dabei auftreten können? Also ich stelle mir das nicht gerade leicht vor.
Genau, zuerst brauchten wir natürlich mal einen geeigneten Raum. Da hat die Valeska uns das angeboten, dass wir das bei ihr machen können im Bla. Und Kult 41 ist noch ein Raum, wo man das machen kann. Und früher gab es noch das SJZ, was jetzt leider nicht mehr da ist. Das vermissen wir sehr schmerzlich. Dafür ist jetzt die alte VHS neu dazugekommen in der Kasernenstraße. Das sind so Sachen, da kann man sowas aufziehen, wenn man Lust hat. Und ich sag mal so, das eine ist vielleicht ein etwas unkommerziellerer Raum. Bla ist eine Kneipe, die müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass sie Geld verdienen und wie schon erwähnt, wenn da so wenig Leute am Sonntag oder Montag nur rauskommen, ist es nicht unbedingt attraktiv. Da würde man, glaube ich, wenn man keine Konzerte machen würde, mehr Geld verdienen als Kneipenbesitzer, aber da merkt man, da ist einfach Herzblut drin bei allen Beteiligten und da geht es nicht darum, irgendwie die große Kohle zu machen.
Ja, das Finanzielle hast du jetzt selber schon angesprochen. Müsst ihr dann manchmal auch selber drauf, zum Beispiel Gage, den ganzen Aufbau, Strom womöglich noch? Wie läuft da die Finanzierung?
Na gut, den Strom, der wird uns jetzt nicht extra angerechnet, aber es gibt so gewisse Fixkosten wie der Mischer, der den Sound macht jeden Abend. Es gibt die GEMA, die bezahlt werden muss, da gibt es eine Pauschale. Selbst wenn kein einziges Lied von der GEMA gespielt wird, müssen wir die trotzdem bezahlen. Das kennt ihr bestimmt auch. Ja, und das sind so Kosten, die musst du erstmal decken. Und wenn dann noch was übrig bleibt für die Bands, ist es schon ein Erfolg. Also selber was verdienen daran haben wir, glaube ich, bisher verdient daran aber noch nicht.
Kommt vielleicht noch. Naja, bei uns zu Gast ist Chris Crusher. Er organisiert hier Shows, IQ-Shows, so heißt die ganze Gruppe, sag ich mal. Wir hören jetzt ein bisschen Rancid und danach quatschen wir noch ein bisschen über besondere Highlights oder vielleicht auch Wünsche, welche Bands er hier gerne mal veranstalten würde im Heavy Tuesday bei Bonn FM. Legwagon sind das und bei uns ist immer noch der Chris, der hier die IQ-Shows in Bonn organisiert. Wir haben gerade so ein bisschen drüber gequatscht, was sind die Schwierigkeiten dabei, aber was hat's generell damit auf sich? Jetzt ist meine Frage erstmal, du machst das jetzt seit ein paar Jahren oder ihr macht das seit ein paar Jahren. Was waren denn wirklich besondere Highlights oder Shows, wo du dich bis heute gerne dran zurückerinnerst, von denen du gerne erzählst?
Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn Bands bei uns zu Gast sind, die mir selber sehr gut gefallen. sonst würden wir die Shows natürlich auch gar nicht machen. Hysterese fällt mir jetzt da spontan ein, die waren schon zweimal zu Gast. Das ist immer ein absoluter Knaller. Aber schön finde ich es vor allem, unbekannte Underground-Bands aus der ganzen Welt zu Gast zu haben. Da waren finnische Bands am Start aus UK und jetzt hatte ich gerade eine Anfrage aus Chile. Sowas macht mir Spaß, also auch neue Sachen kennenzulernen und auch mal ganz unvoreingenommen zum Konzert zum Beispiel zu gehen von einer Band, die man noch nicht kennt.
Da kommt man auch so ganz gut rum in dem Sinne, dass man einfach diverse Bands auch kennenlernt, wie die sich auch, was der Unterschied ist von der Band aus Chile, genau, oder so. Wie
da die baut sich halt auch ein Netzwerk auf. Auch das sind irgendwann dann auch, wenn die immer wieder kommen und das gefällt denen, wie wir das machen, dann sind das ja auch irgendwann Freunde. Und wenn man mal unterwegs ist und eine Couch zum Pennen braucht zum Beispiel, dann ist das schon sehr hilfreich, ja.
Für den Roadtrip durch Chile. Gibt's denn Bands, die du wirklich gerne mal veranstalten würdest? Die du noch nicht da hattest?
Ach, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Da fallen mir bestimmt ganz viele ein, aber das ist nicht unsere Herangehensweise. Normalerweise ist es echt so, wir schauen Bands, die auf Tour sind, die schreiben uns normalerweise an, weil sich das rumspricht, dass wir das machen und einfach Bonn wieder auf den Konzertkalender zu packen, weil für viele Bands ist das echt ein schwarzer Fleck so. Und in Köln geht natürlich mehr. Ne? Läden wie der Sonic Ballroom können jeden Tag die Woche ein Konzert machen und da werden immer ein paar Besucher rauskommen. Das ist in Bonn ein bisschen anders und da versuchen wir natürlich irgendwie unsere Nische zu finden.
Und wie läuft das? Also hast du das Gefühl, ihr könnt da wirklich was bewegen? Wie nimmst du die Bonner Punk-Rock-Szene nach eurem Schaffen wahr?
Oft ist es mit etwas Frust verbunden, wenn man dann doch wieder nur 7 zahlende Gäste da hatte oder so an einem Abend. Ist für die Band nicht schön, ist für uns nicht schön, aber ja, ein Stück weit, ich darf jetzt wieder nicht sagen, oh, es gibt keine Punk-Szene in Bonn, da habe ich letztes Mal ein bisschen Shitstorm gekriegt hier im Internet danach. Ich muss darauf aufmerksam machen, am Kaiserplatz gibt's wohl noch Punks. Gut, die veranstalten jetzt nicht unbedingt ständig Konzerte.
Außer ja, die kommen hin natürlich.
Die Spaßtage vielleicht.
Ja, die sind natürlich bei jedem Konzert zu Gast.
Auch nicht wirklich, denen ist dann der Eintritt oft auch schon zu viel. Wenn wir sagen, okay, im Bla können wir es nicht ganz umsonst machen, nehmen wir halt meistens so 7 Euro für 2 internationale Bands. Völlig in Ordnung, wie ich finde.
3,50 Euro pro Band ist ein fairer Preis
ja, eigentlich. Ne? Aber da sagen dann viele, okay, ich wollte eigentlich nur ein Bier trinken, drehen sich um und gehen dann lieber nach nebenan oder so. Das erleben wir sehr häufig, ja.
Und du spielst ja selber in der Punkrock-Band Fucking Angry, haben wir ja schon oft drüber erzählt. Und wie kannst du dein Know-how bei der Organisation einbringen? Also du warst ja schon auf etlichen Shows zu Gast. Hilft das sehr bei der Organisation?
Das hilft schon. Also einfach aus beiden Sichtweisen das mal wahrzunehmen. Ne? Band auf Tour haben gewisse Sachen, die sie gerne vor Ort vorfinden. Und das versuchen wir unseren Bands natürlich dann auch zu bieten. Also saubere, ruhige Schlafplätze ist ja das Minimum. Aber halt noch ein paar Sachen on top, wo man einfach den Bands auf Tour, die ja auch ziemlich stressiges Leben da haben, ein bisschen das schöner machen kann. Und da freuen die sich auch eigentlich immer drüber, wenn man da so ein paar kleine Aufmerksamkeiten am Start hat. Sei es nur ein Teller mit frischem Obst oder so oder frisch gekochtes gutes Essen und so. Das ist schon wichtig.
Da profitieren dann beide Seiten.
Genau.
Ja. Das erlebt man ja teilweise auch ganz anders, ne? Wenn man als Band irgendwie auf Tour ist und den Laden selber mieten muss oder so, das ist auch
immer,
das ist auch nicht so geil, sag ich mal. Fucking Angry haben wir jetzt angesprochen und ich würde sagen, wir hören das Ganze einfach mal und danach, zumindest haben wir das so abgesprochen, im Vorhinein machen wir mal eine kleine Punk-History, auf die du uns und die Hörer gern mal mitnehmen würdest. Schauen wir mal, was dabei so rauskommt. Hier ist jetzt erstmal Luck Up von der Bonner Punkrock-Band Fucking Angry. Dritte Wahl. Greif ein, da muss man gar nicht mehr viel zu erzählen und Chris ist immer noch bei uns und wir haben es gerade schon gesagt, wir wollen jetzt mal so eine kleine Punk-History, Punk-Geschichte machen oder zumindest so, wie du dir das vorstellst. Wo hat für dich Punk seinen Ursprung? Da gibt es ja echt tausende Diskussionen drüber.
Da gibt es viele Diskussionen drüber, für mich aber ganz klar New York.
Nicht England?
Nicht England. Nee, also England kam ein bisschen später, kann ich ja kurz mal, so wie es niedergeschrieben steht, sagen. Also es gab halt schon so Garage-Bands, die dann sich noch nicht Punk bezeichnet haben in der Mitte der 70er in New York. Das waren vor allem die New York Dolls, die das gemacht haben. Damals in Frauenkleidern aufgetreten und kommunistische Messages verbreitet, was absolut unsagbarer Aufschrei war in Amerika
ja,
damals.
Ja klar, in der Zeit, Kalter Krieg und so.
Wer dahinter steckte, war allerdings wieder ein Engländer, muss ich sagen. Der Manager der New York Dolls, der hat später auch die Sex Pistols ins Leben gerufen. Das war ein und dieselbe Person. Und von daher würde ich doch trotzdem sagen, New York. Also die hat natürlich auch schon ihre Vorbilder aus Detroit zum Beispiel. MC5 fallen mir ein oder die Stooges. Das kann man auch durchaus schon als Punk bezeichnen, was die damals gemacht haben. Und die haben dann halt so Bands wie die Ramones zum Beispiel inspiriert. Und daraufhin haben die ihre Karriere gestartet und mit diesem unverwechselbaren Sound, der für mich heute immer noch Punk ist.
Dann lass uns auch mal ein bisschen Ramones hören. Wir hören jetzt nicht Blitzkrieg Bob, ich glaube, das wäre ein bisschen zu simpel, sondern wir hören Bad Brain von den Ramones.
Bad Brain von den Ramones, damit haben wir jetzt mal unsere Punk-Geschichte angefangen. Hier bei uns im Studio ist Chris Crusher und der erzählt uns jetzt mal, wie ging's denn danach mit dem Punk weiter?
Also ich würde schon sagen, die Ramones haben echt was ins Rollen gebracht. Das war die Initialzündung. Danach haben so viele Bands, die gesehen haben, selber Bands gegründet. Und also die haben so viel Einfluss gehabt. Danach durch ganz Amerika hat sich ausgebreitet, aber auch nach England rüber. In Amerika würde ich jetzt zum Beispiel sagen, zum Beispiel nach Washington DC, wo sich die Bad Brains nach diesem Song gegründet haben und gesagt haben, okay, wir sind Afroamerikaner und wollen jetzt aber auch Punk spielen. Das war auch was absolut Ungewünschtes zu der Zeit. Und Rassentrennung war noch gar nicht lange vorbei und teilweise immer noch sehr rassistisch geprägt in diesem Land. Und dann auch noch Punk zu machen, das war so der absolute Overkiller. Also auch wiederum die Bad Brains, eine sehr versierte Band, an den Instrumenten vielleicht doch deutlich besser als die Ramones selber, haben dann auch wieder zahlreiche Bands beeinflusst und bevor sie dann irgendwann auf den Rastafari-Trip kamen und total abgedreht sind. Das war dann für mich das Ende von der großen Punk-Story, aber am Anfang absolut geniale Band. Die sind dann auch nach New York gegangen ins CBGBs und haben da alles auf den Kopf gestellt.
Ja, und wir hören es jetzt einfach mal. Band in DC passt auch noch zu ihrer Heimatstadt. Hier sind die Bad Brains. Bad Brains, Band in DC. Wir haben gerade schon über die Band gesprochen, die quasi auf den Ramones aufgebaut haben, von denen sich haben inspirieren lassen. Chris, wie geht's jetzt für dich von den Bad Brains weiter? Also quasi die nächste Generation, wenn man das so sagen kann.
Ja,
in der kurzen
doch,
Zeit.
Kann man so sagen. Die sind dann natürlich von DC nach New York gegangen, weil da einfach das Leben tobte und Punk eine große Szene hatte. Da haben sie wiederum viele junge Menschen live gesehen und sich absolut inspiriert gefühlt. Also dieser Sänger der Bad Brains war eine absolut krasse Erscheinung. Der hat wie ein Zirkusartist auf der Bühne rumgeturnt, Rückwärtssaltos geschlagen etc. Das war schon sehr beeindruckend. Wer die jemals gesehen hat, war danach absolut weggeblasen. Und so auch die jungen Beastie Boys damals. Man merkt schon eine Alliteration, genau wie Bad Brains. Danach haben nämlich die Beastie Boys auch gedacht, wir brauchen einen Namen, der mit BB anfängt. Und dann waren es die Beastie Boys. Lange aber bevor sie dann diesen krassen Erfolg hatten mit Party-Smashern und Crossover-Sound, haben die wirklich Hardcore-Punk gemacht. Und das wissen die wenigsten.
Die Beastie Boys während ihren Anfängen in New York und von der Ostküste gehen wir jetzt an die amerikanische Westküste. Wie sah es da mit dem Punk aus?
Ja, zunächst einmal war da Funkstille, bis dann irgendwann die Surfer vom Meer auf die Straße gingen und anfingen Skateboard zu fahren und ihren Lifestyle auch irgendwie auszuleben. Die haben Bands gegründet und natürlich auch beeinflusst von dieser ganzen Punkwelle, die durch die USA schwappte. Man könnte jetzt sagen, okay, schöner Sonnenschein, Strände, da gibt's doch keinen Grund zur Revolte. Aber die Leute hatten damals tatsächlich sehr viel Grund, da auch auf die Kacke zu hauen, sag ich mal. Weil die hatten tagtäglich zu tun mit faschistischen Cops, mit Polizeigewalt, mit Rednecks, die sie auf der Straße verkloppt haben, weil sie anders aussahen. Und dieser Nährboden hat dann dazu geführt, dass sich Bands dort an der Westküste gründeten, wie Black Flag, die Circle Jerks etc. Und wir haben ja schon gerade die Beastie Boys gehört, da spielte Adam Horowitz Bass und Adam Horowitz hat dann auch an der Westküste mit einer Band Punk-Hardcore gemacht, die nannten sich DFL, das steht für Dead Fucking Last. Und er hat die Band nicht nur am Bass supportet, er hat die auch produziert in seinem Beastie Boys Studio. Und das wäre jetzt für mich ein guter Grund, mal an die Westküste reinzuhören, wie da das dann klang.
Na, dann machen wir das auf jeden Fall mal. DFL, Dead Fucking Last mit Pizzaman. Weiter geht's im Heavy Tuesday mit unserem Gast Chris Crusher und ein bisschen Punk-Geschichte. Und wir haben gerade schon gelernt, dass Punk in den USA ab den 80ern vor allem an der Westküste stattfindet. Welche Bands gibt's da so? Welche fallen dir da ein? Welche sind dir am wichtigsten vielleicht auch?
Sagen wir so, die es zum am meisten Ruhm gebracht haben, sind jetzt vielleicht Bad Religion oder auch Social Distortion. Es gibt aber so unfassbar viele. Also wenn ich da jetzt anfangen würde aufzuzählen, ich kann auch nicht sagen, die einen oder die anderen gefallen mir besser. Es ist einfach alles, was von da kommt, hat einen gewissen Flair, finde ich, und das hört man raus. Eine sehr eigenständige Szene. Damals auch, als es anfing dort, sehr gewaltaffine Szene. das muss man auch sagen, dass da wirklich die Leute regelmäßig von den Konzerten mit irgendwelchen Blessuren nach Hause kamen, wenn nicht Schlimmeres. Also alles nicht ganz unkontrovers, aber musikalisch gesehen ist das wirklich so die Punkrichtung, die mir am besten gefällt. Ja, ja.
Und dann auch irgendwann, vor allem in den 90ern, quasi die Quelle für den Punk-Mainstream. Als Punk in den Mainstream kam, was ja so ab 1994 der Fall war, passierte das ja vor allem in Kalifornien. Zumindest war das so der Startschuss, Green Day, Offspring und so weiter. Ja. Wie findest du das, auch gerade jetzt in der Retrospektive, dass Punk auf einmal überall im Radio lief, dass das quasi die Innenmusik war?
Ja, es musste sich ja irgendwie weiterentwickeln, und da Punk sehr selbstzerstörerisch ist und die ganzen Bands, die wirklich dieses True Underground Feeling gebracht haben, sich nach ganz, ganz kurzer Zeit schon wieder aufgelöst haben, war es eigentlich die logische Schlussfolgerung. Entweder es stirbt komplett aus oder es geht den Schritt in den Mainstream, und das ist dann halt passiert mit den genannten Bands. Vorreiter waren da vielleicht noch die Descendants, die aber nie so erfolgreich waren, wie jetzt Offspring oder Green Day.
Die aber auch von Anfang der 80er sogar noch sind, also die auch von der ganz alten Schule
kommen. Genau, aus der Reihe würde ich jetzt vielleicht noch Rancid erwähnen, weil die es noch irgendwie geschafft haben, trotz dem wahnsinnigen Erfolg noch so authentisch zu bleiben, und ja.
Da ist irgendwie ganz gut die Mischung geschafft. Ich habe ein paar Songschnipsel, sage ich mal, vorbereitet, 4 Stück an der Zahl. Und ich spiele die jetzt einfach mal und wir quatschen ein bisschen drüber, wie wir das finden, wie du das findest, Katharina, was deine Meinung dazu ist. Ich sag auch noch was dazu. Wieso? Wir hören einfach mal in den ersten Song rein, ist nur ganz kurz, und erstmal, ob du den überhaupt kennst. Kennst du?
Selbstverständlich. Hab schon eben angesprochen, Social Distortion aus Orange County. Auch natürlich mit Mike Ness, ein recht derber Sänger, der in seiner Jugend schon sehr viel durchgemacht hat in Sachen Faustkampf auf der Straße, aber auch Drogen, Alkohol nicht abgeneigt war. Dass der noch lebt, ist eigentlich auch ein Wunder, was ich bei vielen Punkbands so heutzutage mir manchmal denke.
Okay, wir machen einfach mal den nächsten Song an. Mal schauen, was du dazu sagst und auch, ob du ihn kennst. No way! I'm screaming out somebody listen, it feels so good, it's therapy. I'm screaming out somebody listen, it feels so good, it's therapy.
Du müsstest jetzt raten, sind das die Casualties?
Fast, es ist The Unseen.
Ah, The Unseen, ja, ist ja Crust-Punk, aber die gleiche Schiene so, ne? Also klingt schon sehr ähnlich.
Aber auch sehr melodisch irgendwo, ja. Ne? Also es ist nicht dieses komplett crustige, ganz, ganz ranzige Ding, sondern schon mit sehr viel Melodie, sehr
Klang
viel
ist ganz schlecht. Hinter. Also ich finde das gut, wenn jemand schreit und dabei trotzdem noch Melodie in der Stimme haben kann. Also das ist nicht ganz einfach, aber hat er gut hingekriegt, würde ich sagen.
Machen wir mal weiter, nächster Song. Sometimes I laugh out loud.
Ja, da wird es ja schon fast balladig. Also das sind No Use for a Name.
Genau.
Mit dem leider schon verstorbenen Sänger. Aber da muss ich jetzt schon sagen, da fängt's an, man merkt, die Produktion ist extrem glatt und poppig schon, radiotauglich würde ich jetzt sagen, aber finde ich jetzt trotzdem nicht schlecht, also kann ich mir auch ab und zu gerne mal und gut anhören. Für Sachen Pop-Punk ist allerdings in Bonn eher der Marc Gärtner zuständig, der macht auch noch Konzerte ab und zu, und wir übernehmen dann eher so die dreckigere Hardcore-Schiene.
Der holt dann quasi Blink-182 ins Bla.
Ja, sag mal so, bevor sie berühmt werden, genau.
Vor 20 Jahren.
Genau.
Okay, einen letzten Song habe ich noch, den kennst du mit Sicherheit auch. Wahrscheinlich nicht viel zu sagen.
Da muss man nicht viel zu sagen. Also wieso, auch bei mir tatsächlich eine der Startschüsse gewesen, Sachen Deutsch-Punk. Man sagt immer scherzhaft, Punks vermehren sich, indem sie den anderen Wieso vorspielen zum Beispiel oder die Terrorgruppe oder die Ärzte. Und genau so war es bei mir eigentlich auch. Also ich bin über Musik da hineingerutscht und später kam dann noch politisches Interesse dazu. Das war anfangs nicht der Fall. Da ging es wirklich nur um coole Musik. Und wieso waren da eine der Bands, an die ich mich erinnere, die wirklich früher das absolute, ja, die Überpunk-Band waren für mich?
Ich weiß nicht, also meine Einstiegsband waren tatsächlich die Toten Hosen.
Ja, genau, die habe ich schon von klein auf gehört und dann rutscht man da so rein.
Ich glaube, das geht dann vielen so und dann findet man immer so die nächst kleinere Band fast schon, bis man sich dann wirklich in den kleinen Details auskennt. Generell deutscher Punkrock, deutsche Bands, auch gerade die ganz alten Bands, Razzia, Slime, gut, Wieso sind jetzt vielleicht nicht ganz so alt, aber kann man heutzutage wahrscheinlich trotzdem als eine der Punkrock-Veteranen in Deutschland sehen. Wie findest du das auch gerade im Vergleich zu englischsprachigen Punk?
Also manche Sachen können absolut Schritt halten. Deutschpunk war aber immer ein bisschen anders vom Sound. Noch ein bisschen räudiger, noch ein bisschen abgestumpfter teilweise. Also gerade als es damals in Deutschland so losging, im Ratinger Hof zum Beispiel in Düsseldorf, wo auch die Toten Hosen entstammen, da war eine coole kleine Punkszene am Start. Und auch bis heute noch im Ostdeutschland zum Beispiel Bands wie Schleimkeim oder so. Also es hat sich wirklich überall in der Republik ausgebreitet und stand teilweise natürlich auch gerade in der DDR unter Strafe, da überhaupt so sich die Platten zu besorgen. Und es war alles verboten und hatte natürlich dadurch einen ganz besonderen Reiz auch.
In unserer kleinen Punk-Geschichte geht's jetzt weiter so mit den 90ern. Und wenn man jetzt so Leute auf der Straße fragt, was ist deutscher Punkrock, dann würden einem jetzt die meisten wahrscheinlich so große Bands wie die Hosen oder die Ärzte nennen. Das sind große Bands, die in den 90ern richtig durchgestartet sind. Wie stehst du zu denen? Findest du die gut?
Ja, also es ist definitiv nicht falsch, die zu nennen, weil die haben als Punkbands angefangen, mich auch maßgeblich beeinflusst. Ich hatte, glaube ich, auch so ziemlich alle Ärzte-Alben. Mein allererstes selbst gekauftes Album war von den Ärzten und da gibt's mittlerweile auch schon Leute, die mich deswegen ein bisschen so aufziehen, weil ich das mal im Fernsehen irgendwann erzählt habe auf WDR. Und seitdem muss ich mir das immer wieder anhören, dass ich ja der große Ärzte-Groupie bin. Aber nee, finde das absolut in Ordnung, stehe da auch zu. Das war eine Punkband, zwar mehr so im Spaßbereich angesiedelt. Die Toten Hosen hatten da ja schon ein paar eher ernstere Songs. Aber auch nach wie vor, das Album Opel Gang zum Beispiel höre ich mir immer noch gerne an. Und ich gönne es, sag ich mal, auch jedem damit Erfolg zu haben und damit sein Geld zu verdienen. Es hat sich ja mittlerweile ein komplettes Imperium da drumherum aufgebaut. Die Hosen haben eine eigene Tour-Organisation, die haben, ach, ich glaube, alles machen die selber, ein eigenes Produktionslabel. Und ist eigentlich ja der Inbegriff von DIY, also do it yourself. Das haben die zwar schon ziemlich professionalisiert und kommerzialisiert, aber ja.
Oh, sie machen selber. Ne?
Genau, heutzutage würde ich es nicht mehr unbedingt Punk bezeichnen. Gerade so die letzten Songs, die so rauskamen und gespielt werden, haben eigentlich musikalisch auch nichts mehr mit Punk zu tun. Die haben auch keinen Biss mehr, wie ich finde. Aber dennoch, die Attitüde von den Leuten ist, denke ich, immer noch da. Und da gibt es auch ganz genrefremde Sachen, wo ich trotzdem sagen würde, die haben irgendwie Punk-Attitude, wie zum Beispiel jetzt die Antwort aus Südafrika oder sowas. Die sind so crazy, dass ist zwar musikalisch nicht Punk, aber trotzdem irgendwie finde ich das, ja, der Spirit dahinter. Ist da drin, ja.
Ganz zum Abschluss, meiner Meinung nach ist die Punk-Szene hier, aber auch in den USA oder in England oder generell auf der ganzen Welt musikalisch gesehen sehr divers. Da gibt's alles von Skatepunk über Streetpunk, über frag mich nicht, ne, ich muss jetzt hier keine 100 Genres aufnennen. Ich persönlich bin größter Fan von diesem amerikanischen 90s Skatepunk Ding. Ich weiß nicht, Katharina, wie es bei dir aussieht. Welchen Punkrock hörst du so am liebsten?
Also schon viel deutschen Punk wegen der Texte auch. Aber ich hatte auch so eine ziemlich lange Pop-Punk-Phase, muss ich sagen.
Ja, und das geht auch gut ins Gehör. Mit den Melodien, keine Frage.
Und wie ist es bei dir? So zum Abschluss, was ist es deine Lieblings-Punkrock-Blase, wenn du dich darauf festlegen kannst?
Gerade die Diversität finde ich eigentlich sehr gut, weil alles ist irgendwie erlaubt, nichts ist verboten. Man kann auch mit verschiedensten Einflüssen spielen, wie The Clash zum Beispiel, die da Reggae drunter mischen oder alles Mögliche an Influences. Jetzt fange ich an schon mit Anglizismen. Ja, also für mich ist es einfach Hardcore-Punk, also noch ein bisschen früher als der 90er-Jahre-Punk, so 80er, das ist eher so mein Steckenpferd.
Bad Religion findest du auch gut?
Die haben auch ihren Ursprung dort, genau.
Ja, selbstverständlich. Dann spielen wir das nämlich jetzt zum Abschluss. Sinister Rouge von Bad Religion. Chris, schön, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht.
Vielleicht wiederholen wir das früher oder später mal und dann machen wir so ein richtiges Nerdgespräch draus.
Unbedingt.
Und dann hören wir uns gleich nach den Nachrichten im Heavy Tuesday wieder. Dann besprechen wir noch ein paar neue Metal-Platten, ne, dass das hier nicht alles zu sehr sich um Punk dreht.
Ja. Ach, eine Stunde lang kann man das
eine Stunde Zeit haben wir gehabt und haben wir gleich danach auch noch. Und jetzt kommt hier Bad Religion mit Sinister Rouge.
Bon FM, Heavy Tuesday.
So, Freunde, da sind wir wieder im Heavy Tuesday am 19.02. kurz nach 9. Zweite Stunde geht los.
Alles klar, und da haben wir auch ein paar Alben für euch am Start, unter anderem das neue Swallow the Sun Album. Aber los geht's jetzt erstmal mit The Sabbathian. Das Album haben wir euch letztes Mal vorgestellt.
Embrace the Dark heißt der Song, den wir jetzt hören im Heavy Tuesday mit Marcel Rockmann
und Katharina Pütz.
Bonn FM. Studentisch, authentisch.
The Sabbathian und Embrace the Dark waren das. Und wir sprechen jetzt über die Band Swallow the Sun. Das haben wir gerade schon angekündigt. When a Shadow is Forced into the Light. Das so heißt ihr neues Album, ihr 7. Studioalbum. Das ist ja die Death Doom Band aus Finnland. Das ist jetzt Ende Januar bei Century Media rausgekommen. Und ja, Katharina, du hast es angehört. Wie ist es?
Das Konzept von When a Shadow is Falls into the Light erinnert ziemlich an das Konzept der Band Hallata, denn das Album ist der unerwartet verstorbenen Sängerin Alia Starbridge gewidmet, die eben auch die Partnerin von Juha Raivio war, der Gitarrist und Songwriter in den Bands Swallow the Sun, Hallata und eben auch im Projekt Trees of Eternity ist. Und der verarbeitet in all diesen drei Alben und Projekten seine große Trauer. Dementsprechend ist When a Shadow is Falls into the Light von Swallow the Sun hat eine sehr wehmütige Grundstimmung. Aber dadurch, dass es eben auch Death-Metal-Anteile gibt, wird dem die nötige Härte dann trotzdem noch verliehen.
Ja, und ein sehr fleißiger Mann. Hast du Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Hier On the Black World ist ein Song, der eben diese härteren Parts in sich hat.
Death Doom trifft's eigentlich am besten, ne? Wirklich. Das ist so eine Mischung mit diesen sehr, sehr Death Metal-mäßigen Gesang, aber musikalisch geht's dann halt nicht so voll auf die Fresse, sondern ist sehr, sehr heavy, sag ich mal, ne? Ein bisschen langsamer.
Genau, und auch balladenmäßig, das hören wir auch im nächsten Beispiel, Crimson Crowns.
Gerade gesanglich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Was ist dein Fazit von dem Album?
Also natürlich steckt da eine sehr berührende Geschichte hinter dem Swallow the Sun Album. Es ist ein sehr persönliches Album geworden. Aber auch abseits von diesem Hintergrundwissen, was man sich ja erstmal erarbeiten muss, ist When a Shadow is Falls into the Light ein sehr gefühlvolles und auch echt gelungenes Album geworden, das eine sehr starke Atmosphäre erzeugt und einen echt mitnimmt.
Dann hören wir doch jetzt einfach mal den Titeltrack. When a Shadow is Forced into the Light, das neue Album von Swallow the Sun seit Ende Januar bei Century Media draußen. Hier kommt jetzt ein Song daraus. Um kurz vor 9:30 wollen wir direkt zur nächsten Band überleiten, über die wir jetzt sprechen. Und zwar Korpi Klani, die finnische Folk-Metal-Band. Die bringt nämlich jetzt ein ganz spezielles Album raus. Bier, Bier heißt das. Gucke ich schon mal ein bisschen skeptisch auf den Namen drauf. Ne? Und das kommt dann bei Nuclear Blast Records draußen. Katharina, du kennst die Band, du kennst das Album. Was ist jetzt das Besondere daran?
Ja, es ist ein ganz spezielles Album insofern, dass sie sich besondere Gäste an Bord geholt haben. Unter anderem Mitglieder von Trollfest, Exodus, Heidevolk oder auch Christopher Bose von Aelstorm ist da am Start.
Ist das jetzt ein Live-Album oder wie?
Tatsächlich nicht. Dafür wird aber der Korpi Klani-Song Bier, Bier, wie auch das Album heißt, von unterschiedlichen Künstlern eben performt und vor allem, das ist das Besondere, in deren eigener Sprache, in deren Muttersprache gesungen. Das heißt, wir haben Bier, Bier in Versionen auf Italienisch, Russisch, Schwedisch oder auch ganz normal Englisch.
Klingt nach einer ganz lustigen Sache irgendwie. Wir überzeugen oder versuchen uns jetzt mal zu überzeugen von der englischen Version von dem Ganzen. Da singt nämlich Aelstorms Christopher Bowes den Song Bier Bier von Korpi Klani auf Englisch. Dem werden wir ja noch folgen können. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als auf Norwegisch oder so. Iloviti und Ines Mona sind das. Und wir sprechen jetzt über eine deutsche Rockband beziehungsweise Garage Rock, Blues Rock. Da kommt so ganz viel zusammen. Insgesamt ein cooler Retro-Sound. Die Rede ist von The Picture Books. Die bringen Anfang März ihr Album The Hands of Time bei Century Media raus. Katharina, was ist das für eine Kapelle?
Also wie du schon gesagt hast, ziemlich cool, ziemlich retro. Und ich kenne aber auch genug Leute, denen diese Retro-Blues-Rock-Nummer à la Blues-Pills und Konsorten mittlerweile echt zum Hals raushängt. Aber ehrlich gesagt finde ich das immer noch ziemlich geil. Und daher bin ich auch bei The Picture Books hängen geblieben, weil der Sound mich direkt überzeugt hat.
Dann lass uns doch mal ein Beispiel reinhören. Was hast du mitgebracht?
Den Song Tell Me Lies, da hören wir so den typischen Sound.
Wird jetzt hier auch nicht neu erfunden, wie du schon gesagt hast. Ne, recht vorhersehbar. Was ist dein Fazit denn von diesem Album?
Also mich fasziniert eben dieses unaufgeregte, ja, ich würde es Understatement nennen von The Picture Books. Also ist halt einfach eine coole Nummer, muss ich sagen.
Also, macht Spaß zu hören. Falls ihr The Picture Books mal live sehen wollt übrigens, dann spielen sie am 10. April im Club Volta in Köln. Eintritt kostet so um die 18 Euro, glaube ich. Und jetzt haben wir als Vorgeschmack für das Ganze mal den Song Howling Wolf vom neuen The Picture Books Album. Ja, Lay My Burden Down von The Black Mirrors und damit ist der Heavy Tuesday am heutigen Tag eigentlich auch schon so gut wie ein Feierabend.
Genau, wir hören uns das nächste Mal Ende März wieder beim Heavy Tuesday, dann wieder mit coolen neuen Alben und mal sehen, was wir sonst noch so ausgraben. Jetzt beenden wir den Heavy Tuesday für dieses Mal mit Steora und Where My Vessel Dwells. Da hören wir schon die ersten Töne.
Schleichen sich hier an. Das war der Heavy Tuesday mit Marcel Rockmann
und Katharina Pütz.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Hi, ich bin Andreas von Steora und ihr hört Bonn FM.